Es war in unserem Urlaub und wir hatten uns gedacht, das ist ein wunderschöner Abendhimmel. Da gehen wir nochmal an einen kleinen See, setzen uns da zu zweit gemütlich hin und haben uns zwei kleine Stühle mitgenommen, eine Flasche Wein, zwei Weingläser und es versprach, ein idyllischer und romantischer Abend zu werden. Bis wir die ersten Tropfen abbekamen. Und das war ja erstmal harmlos, aber innerhalb von kurzer Zeit war es so, als würden sich so Wolken über uns öffnen. Und ich war ehrlich gesagt froh, dass ich diese Jacke hier nicht anhatte, sondern eine andere. Und dass ich sie so bis oben hin zumachen konnte. Und wir hatten dann 5 Minuten zu laufen, haben jetzt also alles schnell unter den Arm geklemmt und hatten 5 Minuten bis zum Haus zu laufen. Bis dahin war in den Schuhen schon ein kleiner See entstanden. Meine Jeans waren also völlig nass, durchnässt. Nur überall, wo diese Jacke gewesen war, da war es trocken. Das war wunderschön. Die ziehe ich aber wieder aus, weil das so warm ist. Wenn wir heute das Thema anschauen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, steht, liegt, arbeitet, dann habe ich gedacht, dieses Schutz, der da beschrieben ist, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes steht oder sitzt, das ist für mich nicht unbedingt ein Regenschirm, obwohl das auch ein schönes Bild ist, sondern so habe ich mich gefühlt, geschützt gegen das, was von außen auf mich einprasselt, eine Schutzkleidung. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. So heißt dieser Vers eigentlich. Wir sehen den jetzt hier. Da denken Sie an UV-Schutzanzüge, ja, die Sie vielleicht Ihren kleinen Kindern anziehen, die so ein bisschen aussehen wie so Surferanzüge und die besonders pummelige Kinder so süß drin aussehen. Das kennen Sie, ja. Und Sie merken, dass hier eigentlich der Psalmist an diesen Schutz vor der stechenden Sonne denkt, wer im Schatten des Allmächtigen bleibt. Also eine Schutzkleidung, die Gott uns umzieht. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist Segen. Das bedeutet Segen und das möchte ich Ihnen heute erklären. Segen ist wie eine Schutzkleidung gegen das Böse. Segen, das ist wie ein Schattenplatz in der brennenden Sonne. Und ich möchte, um Ihnen das zu verdeutlichen, möchte ich gerne eine alttestamentliche Geschichte aufgreifen, die vielleicht nicht alle kennen, deswegen werde ich sie in Auszügen erzählen. Wer seine Bibel dabei hat, kann das einfach schon mal aufschlagen, weil das bedeutet, dass Sie das zu Hause wiederfinden, wenn Sie das nachlesen wollen. Denn diese Geschichte ist wirklich spannend und lehrreich. Sie steht im 4. Buch Mose, ab Kapitel 22. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel ist auf Wüstenwanderung und nähert sich dem Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und ein König namens Balak bekommt Angst. Er bekommt Angst vor diesem Volk, das da anrückt und er ahnt aufgrund der Geschichten, die er über sie hört, ahnt er, dass es nicht möglich ist für ihn militärisch gegen dieses Volk vorzugehen, dass er da keine Chance hat. Und er überlegt, ob er sich mit anderen verbünden sollte, auch mit solchen, die vielleicht eher seine Feinde waren, mit den Midianitern, überlegt er, ob er sich mit ihnen verbündet und schickt dort Boten hin. Und dann überlegt er noch weiter und denkt, also eigentlich kann ich gegen dieses Volk nur etwas ausrichten, wenn ich einen Keil treibe zwischen sie und ihrem Gott. Denn das scheint ihre Stärke zu sein, dass sie Gott gehören und dass Gott irgendwie mit ihnen ist, dass er so wie so eine Schutzkleidung, wie ein Schirm um sie herum ist und dass niemand an sie herankommt. Und wenn ich da einen Keil zwischenschiebe, das könnte gelingen. Und so überlegt er, wen kann ich denn dafür nehmen? Und dann fällt ihm so der mächtigste Seher und Wahrsager der ganzen Gegend ein. Er wohnt weit entfernt, aber er hat einen Ruf, dass wen er segnet, dass der wirklich geschützt ist, aber auch wen er verflucht, dass dem nur noch Unheil widerfährt. Bileam heißt dieser Mann. Bileam, der Seher. Und Balak überlegt, den werde ich mir holen. Und ich werde ihn gut bezahlen. Er wird kommen und er wird dieses Volk für mich verfluchen. Und mit dieser Bitte sendet er dann seine Boten zu Bileam. Und Bileam, als er sie empfängt, sagt er, bleibt über Nacht hier. Ich werde in dieser Nacht Gott fragen, denn auch er kennt den höchsten Gott. Ich werde Gott fragen und dann kann ich euch eine Antwort geben. Die Antwort, die Bileam in dieser Nacht erhält, ist unmissverständlich. Nein, Bileam, dieses Volk ist ein gesegnetes Volk. Du darfst nicht mit diesen Männern gehen und du darfst dieses Volk nicht verfluchen. Am nächsten Morgen beim Frühstück sagt Bileam zu der Gesandtschaft, es tut mir leid, ich kann nicht mit. Tut mir auch leid wegen den ganzen Geschenken, die ihr mitgebracht habt. Müsst ihr alles wieder mitnehmen. Auf Wiedersehen. So weit, so gut. Balak lässt sich davon nicht erschüttern, sondern sagt, na, so einen Widerstand wird man doch brechen können. Ein verständiger Mann wird doch für vielleicht ein größeres Geschenk, für eine größere Prämie doch bereit sein, auch mal seine Prinzipien über Bord zu werfen. Und so schickt er eine zweite Gesandtschaft mit mehr Einfluss. Er schickt auch noch ein paar einflussreichere Leute mit, damit das besser aussieht, damit Bileam sich ein bisschen geschmeichelt fühlt. Und so sendet er seine Gesandtschaft zu Bileam. Die kommt an. Und nun könnte Bileam, der ja eine klare Antwort Gottes bereits hatte, hätte er sagen können, wisst ihr was, ich habe euch eine klare Antwort gegeben. Ich habe das ganz unmissverständlich von Gott erfahren. Ihr könnt direkt eure Sachen wieder einpacken. Ihr dürft direkt nach Hause fahren. Aber an dieser Stelle wird Bileam weich und sagt, naja gut, ich mache das so, ich frage Gott einfach nochmal. Vielleicht hat Gott ja seine Meinung geändert in der Zwischenzeit, das ist ja möglich. Und so fragt er Gott noch einmal. Und dann kommt in diesem Bibeltext etwas völlig Überraschendes. Gott sagt in dieser Nacht, Bileam, ja, wenn das so ist, dann fahr doch mit. Dann geh doch mit diesen Leuten. Das verwundert uns. Wir denken, komisch, hat Gott seine Meinung geändert? Wir werden das noch erfahren. Bileam zieht also mit diesen Gesandten mit und plötzlich streikt sein Esel. Und er wird wütend, er schlägt auf seinen Esel ein, er versucht ihn vorwärts zu treiben, aber dieses Tier scheint nicht mehr weiter zu wollen, unter gar keinen Umständen. Und plötzlich bekommt dieser Esel, das ist meines Wissens die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Tier außer die Schlange im Paradies sprechen kann, dieser Esel spricht Bileam plötzlich an und sagt, hier sag mal, kannst du eigentlich nicht sehen, was vor dir ist? Also es scheint ja so, als sei ein Esel klüger als du. Bileam sieht plötzlich, was der Esel schon vorher gesehen hat. Dass nämlich dort ein Engel bereitsteht und den Weg versperrt und kein Durchkommen ist. Und da sagt Bileam, was ist denn jetzt los? Was soll ich denn machen? Und da sagt der Engel, ich hätte dich getötet, wenn du weitergeritten wärst, denn du bist auf einem verkehrten Weg. Und es ist völlig klar, was Bileam jetzt eigentlich machen müsste. Er müsste sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich habe es eigentlich schon einmal sehr deutlich gehört. Ich bin auf einem verkehrten Weg, also drehe ich um. Das tut er aber nicht, sondern er sagt, ja, das ist richtig, ich habe nicht gewusst, dass du nicht möchtest, dass ich losreise. Und so formuliert er das dann, sollte es so sein, wenn es denn so ist, dass du mit dieser Reise nicht einverstanden bist, dann wäre ich bereit, umzukehren. Und da sagt ihm dieser Bote Gottes, ja, wenn du das so siehst, dann geh. Aber, Balak, Bileam, eins sollst du wissen. Ich werde dir nicht erlauben, irgendetwas zu sagen, was nicht von mir abgesegnet ist. Unmöglich. Wir erfahren also aus diesem Zusammenhang, auch aus dem Zusammenhang, wie Bileam später noch einmal auftaucht in der Bibel, dass Bileam sich hier auf einen falschen Weg begibt. Ein Mann Gottes, der eine klare Anweisung Gottes erfahren hat. Und es scheint so, als würde Gott an dieser Stelle etwas deutlich machen wollen, dass wenn ein Mensch eine ganz klare Weisung von Gott hat, dass es nicht gut für ihn ist, wenn er dann weiter bohrt und so tut, als hätte Gott noch nicht unmissverständlich geredet. Und dass es auch diese Möglichkeit gibt, dass Gott sagt, okay, wenn du das unbedingt willst, dann mache es und ich werde dich auf diesem Weg auch noch begleiten. Aber es ist nicht mein Wille, es ist nicht mein Wunsch, was du jetzt tust. Und das zumindest hätte Bileam klar sein müssen. Er klingt also fromm in seiner Suche nach Gottes Willen, aber die letzte Bereitschaft, das zu tun, was Gott von ihm möchte, das fehlt. Und so zieht er mit diesen Leuten mit. Aber ein Gutes hat diese Situation. Er sagt direkt, als er kommt, zu dem Balak, seinem Auftraggeber, schau her, ich bin gekommen, aber ich kann nichts anderes sagen als das, was Gott mir in den Mund legt. Das kann ich nicht. Er weiß das. Und so kommt es zu einer fast komischen Szene in dieser Begebenheit. Balak führt ihn nämlich an eine Stelle, wo er nun das Volk Israel verfluchen soll. Eine Stelle, wo er weite Teile des Volkes Israel, die also dort in dieser Steppenregion lagern, sehen kann und sagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, verfluche dieses Volk. Und er baut auf Wunsch Bileams 7 Altäre auf, opfert dort und sagt, so, Bileam, nun raus mit der Sprache, dir wird doch ein guter Fluch einfallen, den du über dieses Volk aussprechen kannst. Und als Bileam seinen Mund auftut, da sagt er etwas ganz anderes. Das sehen wir hier. Wie kann ich dieses Volk verwünschen, wenn Gott, der Herr, es nicht verwünschen will? Wie soll ich es verfluchen können, solange er nicht selbst den Fluch ausspricht? Er sagt noch viel mehr über dieses Volk. Er sagt, dass es Gottes Volk ist, dass es unter Gottes persönlichem Schutz steht und dass nichts und nichts gegen dieses Volk etwas ausrichten kann. Als Balak das hört, sagt er, das ist doch nicht zu begreifen. Bileam, wofür bezahle ich dich eigentlich? Und anstatt Bileam nach Hause zu schicken, sagt Balak, ja, vielleicht müssen wir einfach auf einen noch etwas höheren Berg gehen. Vielleicht hilft es, wenn von da aus die Aussicht über dieses ganze Volk noch ein bisschen besser ist. Vielleicht müssen wir die äußeren Faktoren noch ein bisschen verändern. Und Bileam, der Trottel, sagt, ja, machen wir. Gut. Auf der nächsten Anhöhe wird es noch schlimmer für Balak. Wir sehen, was er dort sagt. Du darfst nicht meinen, Balak, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Er gab mir Weisung, dieses Volk zu segnen. Und wenn er segnen will, kann ich's nicht ändern. Am Schluss ruft Balak voller Entsetzen. Also wenn du sie schon nicht verfluchen kannst, dann segne sie wenigstens nicht. Das muss doch wohl möglich sein. Und die beiden ziehen auf den nächsten Hügel, der noch ein bisschen höher ist, von dem die Aussicht noch ein bisschen besser ist. Und sie versuchen es wieder. Und dann das, was Bileam sagen muss, ein jeder, der dich segnet, Israel, hat selber Teil an diesem Segen. Wer dich verflucht, der wird selbst vom Fluch getroffen. Und da endlich leuchtet selbst Balak ein, dass hier nichts mehr zu gewinnen ist. Und da sagt er, also Bileam, geh einfach nach Hause. Es hat keinen Sinn. Du brauchst jetzt nicht zu erwarten, dass du von mir noch bezahlt wirst. Keine Spesen, nichts. Du kannst einfach nach Hause fahren. Ja, sagt Bileam, habe ich dir doch von Anfang an gesagt. Er fragt sich natürlich, warum ist er überhaupt mitgefahren. Aber so weit diese Geschichte um Bileam, sie ist nämlich nur ein kleines Bild von diesem großen Bild, das Gott hier aufzeigen möchte. Er möchte unsere Blicke wenden auf das Volk Israel, das da lagert und das von diesem ganzen Geschehen nichts weiß. Das nicht weiß, was sich da Bedrohliches am Horizont tut. Das nicht weiß, dass Menschen versuchen, dieses Volk zu verfluchen. Dieses Volk ist im ganzen Alten Testament ein Bild, ein Vorläufer, ein Vorschatten für die Gemeinde Jesu Christi, die aus Juden und Nichtjuden an Jesus Christus als Messias, als Erlöser glauben. Und darum wollen wir das beziehen auf die Gemeinde, auf Menschen, die mit Jesus Christus leben und die sagen, ja, ich gehöre deswegen zum Volk Gottes, weil ich an Jesus Christus glaube und ihm von Herzen nachfolge. Ich bin einer von denen, die da unten in dieser Talsenke mein Lager aufgeschlagen hat. Und ich sitze da und ich weiß vielleicht gar nicht, was es sich Bedrohliches so am Horizont tut. Und ich kriege das vielleicht gar nicht mit, wo Menschen etwas Schlechtes über meinem Leben aussprechen wollen, wo Flüche ausgesprochen werden, wo Menschen verächtlich über mich reden und mir Schlechtes wünschen. Und das Besondere an diesem Volk Gottes, das da lagert, ist nicht, dass das ganz super Helden sind, auf die Gott sich immer verlassen kann. Und von denen Gott sagt, das sind Leute, die mir durch dick und dünn bisher schon gefolgt sind und die immer das tun, was ich sage. Ganz im Gegenteil, das Volk, das da unten lagert, das sind die Israeliten, die sich nicht getraut haben, in das Land Kanaan zu gehen, das Gott ihnen verheißen hat. Das sind die Leute, die bei jeder passenden Gelegenheit gemosert haben und gesagt haben, was soll das denn? Was ziehen wir denn hier in der Wüste rum? Wo ist Wasser für uns? Was ist das hier? Was sind das für Lebensmittel? Können wir nicht mal ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan haben? Um solche Dinge haben die sich gedreht. Und ein um das andere Mal bringt Gott sie wieder zurecht. Und bringt sie wieder dahin, dass sie ihm folgen und dass sie ihm vertrauen. Eins um das andere Mal zeigt Gott ihnen, dass er sie nicht im Stich lässt. Um diese Leute geht es. Also um Leute, wie wir das sind. Und von diesen Leuten, von denen sagt Gott durch Bileam, durch den Mund Bileams, dass diese Leute gesegnet sind. Dass sie gesegnet sind von Gott. Dass sie von Gott eine Schutzkleidung anbekommen haben, die undurchdringlich ist für den Fluch von Menschen, für den Zerstörer. Das Wort Balak heißt Zerstörer, Verwirrer. Wir schauen uns das mal in einem kurzen Vers in dem Neuen Testament an. So wird das ausgesagt über Menschen, die Jesus Christus folgen. Gelobt sei Gott, unser Vater, Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, unser Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, wenn du, wenn sie Jesus Christus folgen, dann sind sie von Gott selbst gesegnet mit jedem Segen, den es zu haben gibt. Sie sind gesegnet. Das heißt, sie haben von Gott eine Schutzkleidung angezogen bekommen, die sie schützt vor dem Fluch des Feindes Gottes. Und es ist eine Schutzklamm, durch die keiner hindurchkommt. Der Fluch des Widersachers, des Zerstörers erreicht sie nicht. Im Neuen Testament wird das sogar noch weitergeführt. Das sehen wir in dem nächsten Vers. Die Zusagen, die Gott gibt, auch im Alten Testament, die finden ihre Bestätigung, ihr ganzes Ja in Jesus Christus. Das darum spricht das Neue Testament davon, dass wer Jesus hat, alles hat, was er im Leben braucht. Wer Jesus hat, hat das komplette Ja Gottes in Bezug auf alle seine Zusagen. So heißt das hier. Jesus ist das göttliche Ja. 2. Korinther 1, Vers 20. Jesus ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. In ihm, in Jesus, erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Wenn Sie Jesus haben, dann gilt Ihnen dieser Segen, dass Gott selbst, wie Gott es selbst ausspricht, als dieses Volk verflucht werden soll. Wenn wir ein bisschen vor diesem Text schauen, also etwas in der Bibel etwas weiter nach vorne gehen oder etwas weiter nach hinten, dann sehen wir gleichzeitig, was dieser Segen nicht heißt. Dieser Segen, das sehen wir aus dem Zusammenhang, bedeutet nicht ein Leben, was sozusagen nur noch von schönen Gedanken, freundlichen Worten, netten Menschen um mich herum begleitet ist. Es bedeutet auch nicht, dass der Wille dieser Leute, die da im Tal unter Gottes Segen lagern, dass dieser ihr Wille zum Guten oder zum Bösen plötzlich gebrochen ist und dass sie ab jetzt sozusagen gezwungen sind, immer Gutes zu tun. Dass sie von alleine sozusagen immer sich nur positiv entwickeln können und nur Gutes reden können. Wir sehen sofort davor und dahinter, dass dieser Schutz Gottes, diese Schutzkleidung Gottes, ein Schutz gegen den Fluch des Teufels und des Widersachers ist, ein Schutz vor realen Flüchen ist, dass es ein Schutz ist, dass das Böse uns nicht überwältigen kann und dass wir trotzdem gefordert sind, Gottes Weisungen zu folgen und dazu unser Wille gefordert ist, dass wir aufgefordert sind, Jesus Christus zu folgen und das von Herzen zu tun, was er sagt. Und dass uns Anfechtungen, dass uns Schwierigkeiten begegnen können. Aber dass sie uns nicht überwinden können, das bedeutet das. Nichts, was Gott in deinem Leben zulässt, ist so stark, dass es wie ein Fluch ist, der dich von Gott wegbringen kann oder der dich aus Gottes Hand reißen kann. Nichts, sagt Jesus, kann einen Menschen, der zu Jesus Christus gehört, aus der Hand Gottes reißen. Das ist unmöglich. So dicht ist Gottes Schutz. So dicht ist sein Segen. Und sein Segen hat noch eine andere Dimension, die wir hier erfahren. Biliam hat das ja ausgesprochen, indem er sagt, wer dich segnet, der wird auch selbst, dieser Segen fällt auf dich zurück. Das heißt, wo immer du einen Menschen segnest, der auch von Gott gesegnet ist, über dem also Gott seinen Segen ausgesprochen hat, da fällt von diesem Segen auch etwas auf dich zurück. Wenn du das Volk Gottes, das heißt die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, segnest, dann fällt etwas von diesem Segen auf dich zurück. Wenn du die messianischen Juden segnest, dann fällt etwas von diesem Segen, der auf ihnen liegt, auf dich zurück. Segen ist eine starke Macht. Und deshalb, wir haben heute die Schulkinder hier vorne gesegnet. Ich wünsche mir, dass ihr, die ihr Eltern seid, dass ihr eure Kinder segnet. dass ihr das regelmäßig tut. Dass ihr das in besonderer Weise tut, wenn sie in schwierige Situationen hineingehen. Du ziehst deinen Kindern Regenkleidung an, vielleicht sogar UV-Schutzanzüge. Der Segen ist die wichtigere Kleidung für deine Kinder. Das heißt, du darfst weiterhin auch Regenkleidung und sowas benutzen, aber der Segen Gottes ist die wichtigere Kleidung für deine Kinder. Der Segen Gottes ist auch die wichtigere Kleidung für deinen Ehepartner, für deinen Freund und deine Freundin. Es ist die wichtigere Kleidung. Es ist ein Schutz und ein Schirm, eine Schutzkleidung, die Gott selber um einen Menschen legt, der Jesus Christus nachfolgt. Und wenn du sagst, ich gehöre zu diesem Volk Gottes noch nicht, ich bin gar nicht unter diesen Menschen, das merke ich, dass ich zu diesen Menschen gar nicht gehöre, die unter diesem Segen Gottes stehen, dann bitte ich dich, dass du diese Chance ergreifst. Wenn Gott sagt, dass in Jesus Gottes ganzes Ja ausgesprochen ist, dass dir alle Verheißungen des Alten und des Neuen Testamentes gelten, wenn du Jesus hast, dann meine ich, kannst du das nicht ausschlagen. Zieh diese Schutzkleidung an, die Gott dir gibt. Nimm für dich in Anspruch, was Gott dir anbietet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich zu Hause das noch einmal durchlesen. 4. Mose ab Kapitel 22. Diese Begebenheit, es ist wunderbar dort zu lesen, es steht noch sehr viel mehr drin, wie dieser Segen aus Gottes Sicht aussieht. Dass Sie sich im Einzelnen anschauen können, wie Gott über sein Volk redet, wie Gott über Menschen redet, die zu ihm gehören. Super. Schauen Sie sich das an. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Schutzkleidung um sich wissen. Dass Sie wissen, wenn Sie zu Jesus Christus gehören, ja, ich habe diese Schutzkleidung an. Die verleiht mir Gott. Amen.